Es geht im Wesentlichen darum, eine Geschichte von München zu erzählen und die Erinnerung wachzuhalten, die sonst so nicht erzählt wird. Also wenn man sich die momentan verfügbaren Führer durch München anguckt, dann gehen die teilweise sehr ins Detail. Es gibt Führer über kulinarische Spezialitäten, es gibt Führer über Geister und Spukorte und dergleichen. Was es aber nicht gibt, das ist eine Geschichte der Stadt, geschrieben von unten. Und das war eigentlich mein Anliegen dann, die Geschichte von München so darzustellen, wie sie ich ja teilweise erlebt habe. Und es geht um zwei Perioden und es geht mir persönlich vor allem um zwei Zeitepochen. Das eine, das ist das München der Arbeiter, wie ich es noch erlebt habe. Und das andere, das ist das München der alternativen Szene, in der ich in den 1970er und 80er Jahren aufgewachsen bin. Und beide München sind versunken. Die gibt's in dieser Form nicht mehr. Und wir müssen heute sehr aufpassen, dass wir nicht nur ein München der Reichen und der Erben und der Gutverdienenden in der Innenstadt haben, sondern es geht auch eben eine Kultur, die jenseits von Kommerz und Reichtum existiert.
Und du hast das Buch gegliedert in die 70er und 80er Jahre und in die 90er und 2000er oder beziehungsweise bis heute. Und vielleicht schauen wir doch gleich mal ganz konkret auf die 70er und 80er Jahre. Sag mal, welche Wegmarken alternativer Stadtgeschichte hast du da entdeckt? Was waren wichtige Ereignisse? Welche Bewegungen sind entstanden? Oder was auch immer dir jetzt da einfällt, was dir da wichtig war, was du in dieses Buch reingepackt hast?
Ja, wenn es um die 70er Jahre geht, dann geht es eben um diese Alternativkultur. Damals haben die Leute, die jungen Leute begonnen, zu versuchen, ein anderes Leben zu führen, also jenseits des Hamsterrades. Und sie haben auch versucht, neue Formen des Zusammenlebens zu finden. Und das waren dann die Geburtsstunden der Wohngemeinschaften, die sich dann in diesen Altbauwohnungen, die damals relativ unattraktiv waren, gebildet haben und dort gewohnt haben. Es werden Kindertagesstätten gegründet, die Friedensbewegung marschiert, es geht gegen die Atomkraft, Lehrlinge organisieren sich und es ist eine sehr lebendige und eine sehr umtriebige Zeit und die versuche ich in dem Buch einzufangen und lebendig darzustellen.
Du machst es ja auch mit ganz vielen Beispielen. Vielleicht greifst du irgendwann ein Beispiel für eine Wohngemeinschaft, die auch so ein bisschen bekannter waren. Oder du hast ja auch einen kleinen eigenen Abschnitt zu dem Thema selbstverwaltete Betriebe. Du hast die Umweltbewegung mit den Ökoläden angesprochen. Was ist denn so, was vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer noch bekannt sein dürften? Was ist denn da alles da gewesen? Manches ist ja, muss man sagen, gerade bei den selbstverwalteten Betrieben, ist immer noch da.
Ja, also die selbstverwalteten Betriebe, da gibt es vor allem einen, das ist das Rufine, das heute noch existiert und einer der längsten selbstverwalteten Betriebe in der Bundesrepublik, glaube ich, ist. Ein anderes Projekt dieser 70er Jahre, die Basis, die gibt es leider nicht mehr. Also der Basis ist die ökonomische Basis abhanden gekommen. Das war ein Buchladen, der die Münchner mit linker Literatur versorgt hat und der ist vor 2-3 Jahren, da mussten die den Laden aufgeben. Er ist dann nochmal kurz im Münchner Stadtmuseum ausgestellt worden, Teile davon. Ja, so wandert die Basis dann ins Museum. Nochmal zu den Wohngemeinschaften. Ich kann hier mal ganz kurz mal so ein bisschen reinlesen hier. Und zwar, ich habe da über eine Wohngemeinschaft in der Schmellerstraße geschrieben. Die Schmellerstraße im Schlachterviertel war Anfang der 1970er Jahre noch eine Straße, in einem der weniger feinen München-Stadtviertel. Zwischendurch, wenn der Wind richtig stand, roch es nach gekochtem Fleisch und nahe des Schlachthofs brüllten die Kühe in Vorahnung ihres Todes. Die Metzger überquerten mit blutigen Schürzen die Straßen und kehrten nach getaner Arbeit in einem der zahlreichen Wirtshäuser ein. Ja, das war damals dieses Viertel, das Schlachterviertel in den 70er Jahren. Da hießen dann die Kneipen zum Beispiel zum Roten Ochsen. Der Wandel der Zeit macht sich dann bemerkbar, dass aus dem Roten Ochsen die erste Frauenkneipe wird. Und heute ist dort ein sehr modernes Esslokal mit einer ziemlich ausgefeilten Speisekarte. Ja, und so lässt sich anhand zum Beispiel auch von Kneipen der soziale Wandel in München festmachen.
Welche Gegenkultur hat sich da entwickelt? Weil mit diesen Bewegungen, die entstanden sind, mit den neuen Läden, die entstanden sind, hat sich ja auch eine politische Gegenkultur entwickelt. Welche Orte gab es da? Welche Personen waren da führend? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
Naja, allen voran der Aufstieg der Grünen damals, also im Gefolge der ganzen Anti-Atomkraft-Bewegung. Also in den 70er Jahren haben die Grünen in München damit begonnen, eben ihren erfolgreichen Weg zu gehen, der sie heute ja in Baden-Württemberg bis zur Spitze dann geführt hat. Ja, was gab es denn noch? Ja, es gab die Friedensbewegung gab es natürlich dann in München noch. Und es gab aber auch, das muss man sich auch erinnern oder kann man sich auch erinnern, zum Beispiel Berufsverbote, wie an dem Soziologieprofessor Horst Holzer, der dann in München seine Professur verlor. Und das waren auch damals Kämpfe, die heute so ein bisschen vergessen sind.
Ende der 60er, Anfang der 70er entstanden ja auch viele militante Strömungen in der ganzen Bundesrepublik. Galt das für München auch? Gab es da militante Gruppen, die Anschläge durchführten?
München ist Teil der Geschichte der Roten Armee-Fraktion. Und ein Ausgangspunkt war zum Beispiel die Besetzung des Instituts für Kommunikationswissenschaft hier in München in den 70er Jahren. Das ist das Institut, an dem ich auch dann später studiert habe. Und aus dieser Gruppe der Besetzer, da gingen dann zwei Mitglieder der späteren Roten Armee-Fraktion hervor. Und es gab auch militante Organisationen hier in München. Es gab zum Beispiel einen Überfall auf eine Bankfiliale, die eben mit politischen Gründen dann aus der Politik heraus dann begründet wurde. Was ich noch kurz erwähnen möchte, das ist auch aus dieser Zeit der Versuch, alternative Medien zu etablieren. Allen voran natürlich das legendäre Blatt, das in den 1970er Jahren entstand und zur Mutter aller Stadtzeitungen wurde. Ich habe das auch versucht, in dem Buch dann so ein bisschen zu verfolgen, diese Geschichte, wie sich das dann gewandelt hat, also wie das Blatt dann in den Hintergrund trat und dann von kommerziellen Blättern mehr oder weniger dann abgelöst wurde, bis heute, wo es heute überhaupt keine Stadtzeitung mehr in München gibt. Ja, und es gab dann eben immer wieder Versuche, sowas wie alternative Medien, wie alternative Magazine aus der Taufe zu heben. Meistens dauerte das nicht sehr lange und dann verschwanden die wieder. Ja, und Radio Alora ist ja letztendlich auch, hat auch seine Wurzeln in dieser Bewegung von damals, denke ich.
Da gibt es auch wirklich nicht mehr viel, aber es gibt noch, muss man vielleicht noch erwähnen, die Haidhauser Nachrichten.
Die Haidhauser Nachrichten, stimmt, das gibt's. Die sind also sehr beständig und nachhaltig und produzieren heute noch.
Was ich zum ersten Mal gelesen habe, ich muss gestehen, auch da habe ich noch nie was davon gehört, ist der Brandanschlag auf das jüdische Altenheim im Jahr 1970 in der Reichenbachstraße. Magst du kurz sagen, was es darum geht? Wie gesagt, ich habe davon noch nie gehört. Ich war völlig blank und überrascht auch.
Ja, das war ein ziemlich schlimmer Anschlag auf dieses jüdische Altenheim. Dort, also es wurde ein Brandkörper wurde im Hauseingang deponiert und der entwickelte dann vor allem sehr viel Rauch. Und an diesem Rauch starben dann also eine ganze Reihe von Menschen, die dort lebten. Und es war also wirklich eine der mit der schlimmsten Attentate hier in München, neben dem Oktoberfest-Attentat zum Beispiel oder jetzt jüngst diesen Amoklauf. Und die Diskussion, die dann um diesen Brandanschlag ging, war, ja, wurde denn der jetzt von rechts oder wurde der von Linksradikalen gelegt? Und also es ist nicht geklärt, wer letztendlich der Täter ist. Es wurden keine Täter festgestellt.
Und es wurde auch nie groß weiter verfolgt und diskutiert, zumindest in der medialen Öffentlichkeit habe ich davon noch nie gelesen gehabt.
Ja, das ist also wie gesagt mit auch ein Grund, um dieses Buch zu schreiben, dass damit interessierten Menschen an die Stadtgeschichte herangeführt werden, die eben jenseits von Klischees ist, jenseits von Dirndln, Lederhosen, Mastkrügen und dergleichen. München, es gibt auch ein anderes München.
Vielleicht machen wir hier einen Cut bei den 70er und 80er Jahren. Also du hast das genannt, das Kapitel Die Gesellschaft im Aufbruch. Wenn wir dann zu den 90ern bis heute kommen, da ist der Untertitel Wandel zwischen Reichtum und Armut. Warum hast du es so genannt?
Naja, die Stadtgeschichte dann ab den 1980er, 1990er Jahren, die folgt dann eigentlich so der allgemeinen sozialen Entwicklung. Das heißt, diese Schere zwischen Arm und Reich weitet sich auch in München. München ist dabei, eine Großstadt des 21. Jahrhunderts zu werden. Und das sieht man zum Beispiel eben in der Innenstadt, in der immer mehr ehemalige Behörden, ehemalige Gefängnisse, ehemalige Arbeitsämter jetzt in Nobelviertel oder in Nobelwohnungen umgebaut werden. Das heißt, zum Beispiel jetzt unten in der Au und in Giesing auf dem Paulaner-Gelände. Und das bedeutet dann letztendlich nochmal eine verschärfte Form der Gentrifizierung. Das heißt, dort ziehen Leute ein, die sehr wohlhabend sein müssen, wenn Wohnungen teilweise 800, 900.000 Euro und mehr kosten. Und das heißt, die Bewohner des Viertels werden dann auch ein Stück weit ausgetauscht, beziehungsweise diejenigen, die sich das nicht mehr leisten können, die werden vertrieben. Und das ist dieser Prozess, der momentan eben in München stattfindet und der schon seit etwa eben 20 oder ja, 2 Jahrzehnten stattfindet. Diese Öffnung der Schere zwischen denen, die weniger verdienen, weniger haben und denen, die, denen es hier sehr gut geht.
Kann man ja auch feststellen, diese Arbeiterviertel verschwinden, die Arbeitermilieus verschwinden. München wandelt sich oder hat sich in der Zeit gewandelt hin zu einer Dienstleistungsmetropole. Hat sich denn noch was vom alternativen München der 70er, 80er heute erhalten? Was gibt's denn da noch?
Du meinst jetzt Institutionen oder etwas, was man sehen oder betreten kann?
Ja, zum Beispiel.
Es gibt natürlich jede Menge Leute, die hier noch wohnen und auch noch so lange Haare haben wie in den 70er Jahren. Es werden zwar immer weniger. Die meisten Alternativen gibt es übrigens irgendwo in Niederbayern auf dem Land noch. Das verblüfft mich immer wieder. Ja, also in München, es gibt eben zum Beispiel Sponton gibt es noch, diese Elektrogenossenschaft. Ja, was gibt es noch? Das Ruffini. Die Menschen, die dort allerdings verkehren, die gehören, glaube ich, mittlerweile auch eher zu den Besserverdienenden. Und tja, dann gibt es nur das Café Marat oder Marat hier in Thalkirchen. Also das schaut innen und außen immer noch genauso aus wie in den 70er Jahren. Ja, ansonsten gibt es noch Kneipen, das Baal vielleicht, da in Neuhausen. Aber viele Kneipen haben auch zugemacht. Und also diese Kultur, ich denke, sie ist schon versunken, diese Alternativkultur. Ich habe versucht, im Buch nochmal so ein paar Stationen aufzuzeigen, zum Beispiel die Breisacher Straße in Neuhausen, die war ja
Heidhausen.
Ja, das war eben so ein Anlaufpunkt für alternative Menschen dort zum Beispiel.
Man kann sagen, aber dass es schon noch soziale Bewegungen gibt, die auch in den 2000er Jahren stark waren. Ich denke da an die Friedens- und Antikriegsbewegungen mit den Protesten gegen die Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof oder auch der Widerstand, der von den Gewerkschaften ausging, aber auch von den ganz normalen Erwerbstätigen und Erwerbslosen gegen die Agenda 2010. Auch da gab es ja viel Proteste.
Ja, das Buch ist auch diesen sozialen Bewegungen gewidmet und sie werden auch ein Stück weit dokumentiert. Also mir geht es auch darum, um die Würdigung des sozialen Münchens, die sich gegen Faschismus und gegen Rechtsextremismus wendet. Es geht um die Gewerkschaftsbewegung, auch gegen die Agenda 2010. Hier gab es große Demonstrationen in München gegen die angeblichen Hartz-IV-Reformen. Und ich denke, dass diese Geschichte dieser jüngsten Bewegung, dass man die durchaus auch mal in einem Buch aufschreiben sollte. Und darum habe ich das auch getan. Und dass man auch ein bisschen hier die Orte nochmal zeigt, wo denn dergleichen stattfindet. Zum Beispiel, es gibt im Westend mit dem Mike Gallen, den einzigen arbeitslosen Seelsorger in ganz Deutschland, glaube ich, der sich um eine Gruppe von Arbeitslosen kümmert. Und es gibt natürlich auch noch andere Institutionen, wie zum Beispiel die Sozialstation für Obdachlose im Kloster St. Bonifaz in der Karlstraße 34, ja, das eine Welthaus und dergleichen. Also das Buch widmet sich auch der sozialen Stadt und den Bewegungen und den Menschen, die diese soziale Stadt tragen.
Vielleicht zum Schluss noch, während wir das Interview führen, findet ca. 200, 300 Meter von hier das Münchner Oktoberfest statt. Das ist ja praktisch das, was München außen prägt. Lederhosen, Dirndl, Maskrüge, Feiern bis zum Kotzen.
Ja, man kann verschiedene Einstellungen zum Oktoberfest haben.
Was hast du denn für eine?
Also ich habe das entsprechende Kapitel heißt dann das Münchner Oktoberfest, trinken, hassen oder ignorieren. Ja, und zwischen diesen Polen, glaube ich, spielt sich dann die Einstellung zur Wiesn auch ab. Was mir persönlich also so überhaupt nicht behagt, ist, wenn ich diese uniformierten Männer sehe mit Lederhosen und dann mit diesen roten Karohemden. Also das sieht aus wie eine Uniform, und wenn da 20 von denen gleich gekleidet auftreten, ich finde das einfach doof, muss ich sagen. Ja. Ansonsten gehen wir ab und zu mal gern am letzten Tag auf die Wiesen und setzen uns draußen in die Sonne, wenn eine scheint. Ansonsten bin ich eher davon betroffen, dass ich jeden Tag mit dem Radl über die Wiesen ins Büro fahre und jetzt muss ich außen rumfahren, aber es geht vorbei.
Okay, du hast nicht mehr so lange bis dahin. Das Buch München ohne Lederhosen ist der Band 2. Es gibt auch einen Band 1. Vielleicht noch ganz kurz, um was geht's denn im Band 1?
Naja, im Grunde sind diese beiden Bände eine Geschichte der Stadt München von unten. Es beginnt im ersten Band mit der Ausrufung der Republik durch Kurt Eisner und endet im ersten Band dann in den 1960er Jahren. Da geht es dann zum Beispiel um München als die Stadt der Spione. Es gibt, glaube ich, auch nicht viele Menschen, die sich in diesem Thema auskennen. Und wenn Berlin damals die Frontstadt war, dann war München wirklich die Stadt der Spione. Es gab hier eine ganze Reihe von teilweise tödlichen Anschlägen auf Geheimdienstmitarbeiter, vom CIA bis KGB. Es ging damals ziemlich rund in München.
Auch nie davon gehört. Hängt das mit Pullach zusammen und dem BND?
Hängt auch mit Pullach zusammen, aber zum Beispiel mit diesen beiden, den Sendern Radio Liberty und Radio Freiheit der CIA hier in München. Da gab es dann zum Beispiel Anschläge auf Radiomitarbeiter. Also es war in München in den 60ern wirklich einiges los. Ja, und dann geht es über praktisch im zweiten Band. Der behandelt dann die Geschichte von den 1968er Jahren, eben mit dieser ganzen Alternativbewegung, geht dann über den Wandel der Stadt in den 1990er Jahren und nach der Jahrtausendwende bis zur Gegenwart. Und was auch noch thematisiert wird, ist zum Beispiel der NSU-Prozess, der hier in München stattfindet, und natürlich die beiden Morde des NSU an Münchner Mitbürgern.
Und für den Band 3 müssen wir dann noch 20 Jahre warten.
Band 3, glaube ich, wird es nicht so nicht geben. Aber ich muss sagen, ich arbeite gerade an einem anderen Manuskript, an einem Buch über die Münchner Räterevolution und die Münchner Räterepublik. Und da haben wir ja nächstes Jahr dann den 100. Jahrestag. Und ich hoffe, bis dahin bin ich fertig.
Genau, es wäre meine Frage noch, wann wird es veröffentlicht?
Ja, es soll dann im Frühjahr 2018 erscheinen.
Dann danke fürs Gespräch.
Ja, danke auch.